Jetzt Frau Kura, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe KollegInnen. Ich möchte in den nächsten Minuten den Blick noch einmal auf eine zentrale soziale Frage und eine zentrale Frage unseres Zusammenlebens hier in Osnabrück richten. Und das ist die Frage des bezahlbaren Wohnens und des guten Wohnens hier in Osnabrück. Und möchte ich jetzt nicht nur für dieses Jahr tun, sondern weil es vermutlich die letzten Haushaltsberatungen in unserer Zusammensetzung hier ist, weil es ein Doppelhaushalt ist, auch gerne mal zusammen für diese gesamte Ratsperiode. Denn es ist so, dass in dieser Ratsperiode hier in Osnabrück so viel kommunaler Wohnraum entstanden ist, wie in den letzten Ratsperioden zuvor nie. Und jetzt, ja, kann man sich drüber freuen. Kann man auch sagen, das ist nicht so besonders schwierig, weil in den letzten Jahren davor eben kein kommunaler Wohnraum entstanden ist, weil wir keine kommunale Wohnungsgesellschaft hatten. Die haben wir dank der Osnabrücker Bürgerinnen und Bürger, die das in einem Bürgerentscheid mit uns zusammen hier auf den Weg gebracht haben. Aber, und das möchte ich auch noch mal sagen, wenn man sich diese gesamten Jahre anguckt, hat die WIO als kommunale Wohnungsgesellschaft das auch geschafft unter krass veränderten Rahmenbedingungen. Unter Rahmenbedingungen, die bei der Gründung dieser Wohnungsgesellschaft nicht vorherzusehen waren. Mit dem Krieg gegen die Ukraine, mit veränderter Zinssituation. Und vor dem Hintergrund ist das eine riesengroße Leistung, die wir hier in Osnabrück in den letzten Jahren zum Wohnen geschafft haben. Und deswegen ist es wichtig, dass unsere WIO eine langfristige, sichere Perspektive hier in der Stadt Osnabrück erhält. Dafür stehen wir, denn das ist wichtig. Dieses Thema bezahlbares Wohnen wird uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter begleiten. Und das ist eine der Fragen, die die Osnabrückerinnen und Osnabrücker am stärksten umtreibt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir weiter bezahlbaren Wohnraum schaffen. Und es ist auch wichtig, und da werden wir uns auch in den nächsten Monaten intensiv damit beschäftigen, wie wir auch mit anderen Herausforderungen beim Thema Wohnen umgehen. Wir haben vorgelegt bekommen, die Zahlen hier zum Wohnen in Osnabrück. Wir werden uns intensiv mit dem Wohnraumversorgungskonzept beschäftigen. Und da müssen wir uns auch mit den Herausforderungen demografischer Wandel. Was ist mit den älteren Menschen, die in ihnen zu groß gewordenen Häusern leben? Was ist mit denen, die wechseln wollen, aber nicht eine bezahlbare, adäquate Wohnung haben? Was ist mit den Familien, die in diese Häuser gerne einziehen möchten? Und da möchte ich auch noch mal ganz klar sagen, für uns steht ganz klar die Aussage, dass wir uns da um alle Familien, wir uns um alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker kümmern und deswegen das große Ganze im Blick haben und nicht nur eine kleine privilegierte Gruppe, die von einer Eigenheimförderung profitieren würde. Deswegen ist für uns ganz klar, bezahlbares Wohnen ist weiter eine unserer Top-Prioritäten, auch über diesen Doppelhaushalt hinaus.
Danke, Frau Kura. Frau Westermann, bitte.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Oberbürgermeisterin, ich beginne meinen Redebeitrag mit einem Zitat eines Elternbriefes einer Osnabrücker Kindertagesstätte aus der letzten Woche. Wir wissen, ich beginne das Zitat, wir wissen, dass die momentane Situation in der Kita für Sie viele Einschränkungen mit sich bringt. Gruppen werden deutlich eingekürzt, Frühdienste können nicht stattfinden, Gruppen werden zusammengelegt und teilweise geschlossen. Ende des Zitates. Am Ende dieses Briefes werden Eltern gebeten, ihren Unmut an diesem Zustand nicht an den Erzieherinnen auszulassen. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist keine einmalige Situation einer Einrichtung hier in Osnabrück, sondern ein Dauerzustand vieler Kitas. Das muss sich schnellstens ändern. Dafür stehen wir als CDU ein. Die Abschaffung der Betreuungsgebühren für unsere Kinder ist daher nicht nachzuvollziehen und wird die Bedingungen weiter verschärfen. Sie ist alles andere als sinnvoll, denn das größte Problem in den Einrichtungen sind nicht die Gebühren, die in Osnabrück schon lange auf einem niedrigen Niveau stagnieren. Das Problem sind die Qualität und die Verlässlichkeit. Gerade kleine Kinder unter 3 Jahren benötigen in unseren Krippen viel Zuwendung und viel Zeit. Bei dem Wegfall der 6,7 Millionen Krippengebühren handelte es sich ausschließlich um die Beiträge der Familien. Damit ist nicht annähernd das Ende der finanziellen Fahnenstange erreicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen von SPD und Grüne, Sie sollten anfangen, ehrlich zu sich selbst und den Bürgerinnen und Bürgern zu sein. Es müssen für den steigenden Betreuungsbedarf, der unweigerlich eintreten wird, neue Einrichtungen geplant und gebaut werden. Das hat natürlich neue Fachkräfte zur Folge, die wir nicht haben. Viele weitere Millionen werden nötig sein, die letztendlich unsere Kinder, diese Kinder zurückzahlen müssen. Als unseriös und fake empfinde ich die von Ihnen vorgeschlagene Gegenfinanzierung. Die 5,5 Millionen vom Land Niedersachsen sind Ausgleichszahlung für fehlende Personalkosten. Das Land ist seit vielen Jahren seinen finanziellen Verpflichtungen in 2024 circa 7 Millionen nicht nachgekommen. Dafür ist dieses Geld vorgesehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, natürlich verstehen wir, dass die finanziellen Belastungen für viele Familien in der heutigen Zeit nicht immer leicht zu tragen sind. Deshalb setzen wir uns als CDU weiterhin für sozial ausgewogene Modelle ein. 25% aller Beitragszahler von Krippen und Tagespflege sind schon jetzt von den Kosten befreit. Abschließend an meinem Redebeitrag möchte ich ganz besonders den Erzieherinnen und Erziehern danken, die tagtäglich nur das Beste für unsere Kleinsten wollen und dabei bis an ihre gesundheitlichen Grenzen gehen.
Herr Panzer.
Herr Ratsvorsitzende, Frau Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen. Ein kurzer Einblick in die Haushaltsberatung, finanzpolitische Ansätze. Durch die Korrektur von Ansätzen und Einnahmeprognosen haben wir versucht, die Planungen so nah wie möglich an die realistisch zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben heranzuführen. Immer mit dem Ziel, Haushaltsdefizite zu verringern, notwendige politische Spielräume für wichtige Projekte zu erarbeiten und das ohne den Haushalt über die schon vorgelegten Defizite hinaus zu belasten. Unter anderem die Abschaffung der Krippenbeiträge zu ermöglichen und weitere politische Ziele wie zum Beispiel der Busbeschleunigung durch Ampelsanierung verfolgen zu können. Hier eine Aufzählung der im Ergebnishaushalt wirksam werdenden Maßnahmen, die wir vorangebracht haben. Prognose der Gewerbesteuereinnahmen um 2,5 Millionen erhöht. Prognose für Zinsen und Finanzerträge um 1 Million erhöht. Wirksamkeit der Beherbergungssteuer mit einer progressiven Steigerung im Haushalt als Einnahmen hinterlegt, 1,3 Millionen erstmals in 2026, 1,4 Millionen in 2027. Erhöhung der Globalabsetzung von Personalkosten über den Ansatz der Verwaltung hinaus, je 2 Millionen in den kommenden 2 Jahren. Erhöhung der Globalabsetzung für Sachkosten über den Ansatz der Verwaltung hinaus, je 1,1 Millionen Euro in 2026 und 2027. Darüber hinaus Reduzierung von Sachkosten für Dienstreisen, Treibstoff, Bewirtung, Bürobedarf in Höhe von 110.000 Euro. Einführung einer Verpackungssteuer ab 2027 mit hinterlegten Einnahmen von 1 Million Euro. Macht in Summe 17 Millionen Euro Verhandlungsvolumen. Von diesen Maßnahmen werden wesentliche Punkte auch im Haushaltssicherungskonzept wirksam, sodass wir in den gemeinsamen Verhandlungen das Einsparvolumen von den vorgelegten 9,9 Millionen der Verwaltung in 2026 auf 12,6 Millionen erhöhen konnten, obwohl wir Vorschläge im Sparhaushalt der Verwaltung abgelehnt haben. Dann sind das auch alles Plankorrekturen der Oberbürgermeisterin. Ein kleiner Ritt durch die Fachbereiche, soweit ich jetzt hier das schaffen werde. Erhalten statt sanieren. Wir haben vor den Haushaltsberatungen eine Initiative gestartet, die auf den Erhalt der städtischen Infrastruktur setzt, um so langfristig teure Sanierungsmaßnahmen ersparen zu helfen. Maßnahmen, die dem Grundprinzip instandhalten statt aufwendig sanieren nicht standgehalten haben, wie die Reduzierung von verschiedenen Maßnahmen der Grünpflege, Baumpflanzung, Denkmalpflege sowie Pflege von Bolzplätzen haben wir nicht zugestimmt. Wohl aber einer denkbaren Globalabsetzung beim OSB von 50.000 Euro für alle Aktivitäten bzw. auch Sachkosten. Bauen und Wohnen. Der Ansatz der Aussetzung der Infrastrukturabgabe für Sozialeinrichtungen für 2027 werden wir zustimmen, um ein positives Signal zu setzen.
Herr Panzer, die 3 Minuten sind rum.
Das kann ja nicht sein. Das waren die kürzesten 3 Minuten meines Lebens. Aber die längsten 2,5 Monate, die ich in so einem Jahr eigentlich immer habe. Und deswegen nochmal der Dank an alle Beteiligten. Ein gutes Zeichen für ein besonderes Format demokratischer Gepflogenheiten in dieser Stadt und unser Verständnis, wie wir in der Friedensstadt miteinander umgehen wollen. Danke dafür und Glück auch für den Haushalt.
Ja, herzlichen Dank.
Er spricht jetzt Wulf-Sigmar Mierke für die FDP-UWG-Gruppe.
Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Über 500 Milliarden Euro sollen in den nächsten Jahren für den Schuldenbereich ausgegeben werden. Und das ist richtig und wichtig. Noch immer schieben wir einen enormen Sanierungsstau vor uns her, zum Beispiel im Bereich der berufsbildenden Schulen Pottgram. Bei diesen Summen sollten wir uns ganz genau überlegen, was wir uns sonst noch leisten können. Jedenfalls nicht eine Unterstützung von über 40 Millionen Euro, wenn nicht noch mehr, für den Profiverein VfL Osnabrück. Ja, ich weiß, das hören Sie nicht gerne, aber wir als FDP-UWG-Opposition müssen die Finger in die Wunde legen. Es darf nicht sein, dass dort, wo Ehrenamtliche sich um bedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger kümmern, der Rotstift angesetzt wird und den großen Playern der Stadt immer wieder unter den Arm gegriffen wird, wie zum Beispiel Stadtwerke, Klinikum und VfL. Wir werden uns noch wundern, wenn wir die Investitionssummen in den nächsten Jahren auf den Tisch bekommen, für die wir bislang nur Planungskosten im Haushalt finden. So bemerkte Herr Heiko Panzer von der SPD im Finanzausschuss, er sieht es sehr positiv, dass man sich dafür entschieden habe, nur noch die Planungskosten zu berücksichtigen, solange die genauen Investitionskosten noch nicht feststehen. Dadurch sehe der Investitionsplan besser aus. Was ist das Ergebnis? So wird der Haushalt schön gerechnet. Was mich aber noch weiter umtreibt, ist der sogenannte Neumarktfrieden mit der jetzt geplanten Umfahrung durch die Johannesfreiheit, die Grüne, SPD, Volt und CDU zu verantworten haben. Für uns ist es ein fauler Kompromiss, denn Hospiz, Marienhospital und der dort ansässige Kindergarten nebst der Kirche St. Johann werden es ausbaden müssen. Die geplanten Buslinienführungen mit täglich ca. 800 Fahrten durch die Johannesfreiheit ist nach meiner Meinung verantwortungslos. Von den zusätzlichen erheblichen Kosten und dem Zeitverlust des ÖPNV sowie den erforderlichen Grundstücksankauf durch die verlängerte Streckenführung ganz zu schweigen. Wir haben im Haushalt so viele Schulden, die wir nicht mehr selber bezahlen können, sondern dafür Zinsen aufnehmen. Und wenn ich daran denke, dass wir 2030 in etwa 1 Milliarde Schulden haben werden, wird mir Angst und Bange dabei. Nichts anderes wird letztendlich auch die Kommunalaufsicht entsprechend attestieren und uns darauf hinweisen, dass wir einen Nachtragshaushalt verabschieden müssen. Nun zum Breitensporn Ehrenamt. Wir haben 110 Vereine in der Stadt Osnabrück mit 49.000 Mitgliedern. Und das sind diejenigen, die unsere Kinder von den Straßen holen. Wir haben mit dem Sportverein Sutthausen, Vogtrupp vor Ort gesprochen. Diese hervorragende Jugendarbeit muss unterstützt werden. Und deshalb werden wir in diesem Bereich auch den Ausbau der Kunstrasenplätze dort entsprechend nach vorne bringen.
Mirke,
zum Schluss kommen. Schönen Dank. Die Verpackungssteuer, die angesprochen wurde, soll angeblich dafür dienen, dass die Verpackung weniger wird. Ich glaube, genau das Gegenteil wird der Fall sein. 2 Stellen im OSB und in der Verwaltung würden uns zusätzliche Kosten verursachen. Und nur dafür, dass versucht wird, letztendlich von der Mehrheitsgruppe jetzt ein Argument zu liefern, wie die Krippenfreiheit entsprechend finanziell gegensteuern. Das ist ein Fehler. Schönen Dank.
Okay, dann nehme ich jetzt muss ich mal eben überlegen, Herrn Seliger.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen, mit einer unserer Haushaltsmaßnahmen lösen wir den Stau in Osnabrück im doppelten Sinne auf, nämlich einmal den Modernisierungsstau bei den alten und störanfälligen Ampeln. Da handelt es sich ungefähr um die Hälfte der Anlagen in unserer Stadt. Und im zweiten Sinne, mit den intelligenten Ampelanlagen lösen wir auch den Stau vor den Ampeln auf und sorgen gleichzeitig für die Busbeschleunigung in unserem Zukunftsnetz. Dafür planen wir zusätzliche Mittel für eine Tempoverdopplung in Höhe von 1,2 Millionen ein. Das ermöglicht uns, eine ganze zusätzliche Kolonne hier mit dem Umbau der Ampelanlagen zu beschäftigen. Das heißt, wir schaffen die doppelte Menge in einem Jahr. Und damit motivieren wir auch Firmen, entsprechend Kapazitäten hier in die Stadt für diese Arbeiten zu verlagern. Schwerpunkte zur Reduzierung der Störungen an Ampeln sind die Innenstadt, der Wallring, die Haupt-Ein- und Ausfahrstraßen. Das heißt, Verbesserungen werden vor allem im dicht befahrenen inneren Bereich spürbar. Das erste Mal ein Hinweis auf den Radverkehr im Haushalt. Wo ist der zu finden? Wer bisher unter global Radwege gesucht hat, schaut jetzt in die globalen und geplanten Punkte Fahrradstraßen und Aktionsplan sicherer Radverkehr. Die Mittel werden dorthin verlagert. Beispiele dafür, Summen wurden in die Lotterstraße und in den Petersburg zugeordnet, eben zur Erhöhung der Radverkehrssicherheit im Zuge des Radentscheids. Zusätzlich gibt es Verschiebungen zu den Fahrradstraßen, wie zum Beispiel der Tannenburgstraße im Schinkel. Somit sind weiterhin erhebliche Mittel im Haushalt für den Radverkehr vorgesehen. Im Haushalt sind diese jetzt jedoch einzelnen konkreten Maßnahmen zugeordnet. Ein paar Worte noch zum Bewohnerparken und der Quartiersgarage am Moskaubad. Damit gehen wir explizit auf die Wünsche der Bewohner ein. Diese fordern in den Bürgerforen die Einführung, damit Schutz gegen Fremdparker in den Quartieren möglich ist. Als Alternative für Autofahrende von außerhalb steht dann die Quartiersgarage bereit. Dort gibt es dann Möglichkeiten für diese Besucher und Pendler, ohne langes Suchen Parkplätze zu finden und auch ihre E-Autos zu laden. Mit der Quartiersgarage dort wird der Platz effizient genutzt, neuer Parkraum geschaffen, damit wir den Straßenraum für mehr Sicherheit, Lieferzonen und auch Stadtgrün umgestalten können. Wir denken dabei auch an die Normalverdienenden in ihren Mietwohnungen und in Mehrparteienhäusern ohne eigene Stellplätze und auch ohne eigene Lademöglichkeiten für die Elektromobilität. In der Quartiersgarage können nämlich auch die ihre Autos laden. Das ist im Straßenraum erstmal unmöglich. Beim Klimaschutz reduzieren wir unter anderem die Ausgaben für den Treibstoff. Hier sparen Mobilitätswende und Klimaschutz auch Geld. Das weiß jeder, der selber ein E-Auto fährt. Gleichzeitig erhöhen wir die Mittel für die Maßnahmen zur Anpassung an Klimaveränderungen und verzichten weiterhin noch mehr auf Flüge, als wir das ohnehin schon getan haben, tragen damit zur Klimaneutralität und Kostensparen bei und befinden uns außerdem in angenehmem Kontrast zur Bundesebene, die gerade 350 Millionen zusätzlich für die Verringerung der Ticketsteuer freigegeben hat. Ich finde, Osnabrück geht da einen besseren Weg. Vielen Dank.
Schönen Dank. Herr Sandford, bitte.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es fällt mir heute Abend durchaus schwer, dem Haushalt zuzustimmen. Das liegt nicht nur an dem Defizit, denn wir wissen ja, wo hier insbesondere beim Bund, aber vor allem beim Land Niedersachsen der Hebel zur Verbesserung angesetzt werden müsste. Nein, mir geht die Befreiung von den Krippengebühren so richtig gegen den Strich. Frau Westermann hat dazu ja schon sich ausgelassen. Denn es ist nicht zielführend, weil es keine Probleme löst, sondern neue schafft. Aber als sozialpolitischer Sprecher meiner Fraktion kann ich durchaus zufrieden sein. Denn die sogenannten freiwilligen Leistungen werden nicht gestrichen und auch nicht gekürzt. Und das ist ganz wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Den Rotstift anzusetzen in der Beratungsstelle für Krebsbetroffene, bei der Winternothilfe, der rechtlichen Betreuung, bei Solvodi oder der Frauenberatungsstelle oder bei der Bahnhofsmission, wäre der vollkommen falsche Weg und würde diejenigen treffen, die in besonderer Weise unserer Unterstützung bedürfen. Besonders hervorheben möchte ich allerdings die Entscheidung, zwei zusätzliche Stellen für die Streetwork-Arbeit einzurichten, anstatt eines Drogenkonsumraums. Insofern ist die Verwaltung dem Rat der Fachleute aus dem Arbeitskreis Sucht gefolgt und wir sind uns interfraktionell einig, dass dieser Weg richtig ist. Denn wir erhöhen damit die Reichweite gegenüber schwer erreichbaren Konsumierenden und wir verringern durch Safer-Use-Beratung und durch frühzeitige Interventionen Überdosierungen und Notfalleinsätze. Schließlich entsteht auch ein kommunaler Mehrwert, denn wir leisten durch das Vorhalten von Streetwork einen Beitrag zur öffentlichen Sicherheit. Und da wir heute und an dieser Stelle über den Haushalt sprechen, noch zwei wirtschaftlich interessante Aspekte. Ein Drogenkonsumraum kostet die Kommune beispielsweise in Hannover, hier befindet sich im Übrigen der einzige Drogenkonsumraum in Niedersachsen, circa 1,3 Millionen Euro im Jahr. Die zwei Stellen für Streetwork kosten uns im Vergleich dazu lediglich ein Siebtel, nämlich ca. 190.000 Euro im Jahr und ist dabei noch genauso effektiv, nach meiner Meinung. Abschließend noch ein zweiter Aspekt. Jeder in das Streetwork investierte Euro spart ein Vielfaches an Gesundheits- und Sozialkosten. Das ist wissenschaftlich erwiesen durch eine Studie, kann man nachlesen, die ist in Bayern damals erstellt worden. Also auch das ist unbedingt bedenkenswert. Ich glaube, im sozialen Sektor sind wir mit diesem Haushalt auf einem guten Weg. Herzlichen Dank.
Dankeschön. Frau Lampert-Hotschen, bitte.
Vielen Dank, Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Ratskollegen. Wir halten Wort. Der Weg zur beitragsfreien frühkindlichen Bildung in der Krippe wird heute nach unserem jahrelangen Einsatz mit der Mehrheitsgruppe final beschlossen. Was bedeutet das? Eine Frage, die sich viele, besonders die CDU, sich natürlich stellt. Wie können wir sicherstellen, dass unsere Kinder die besten Chancen haben, erfolgreich zu sein? Die Antwort ist einfach. Die beitragsfreie Krippe ist der Schlüssel dazu. Eine Krippe, die es allen Kindern ermöglicht, unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund ihre Potenziale zu entfalten und sich erfolgreich in die Gesellschaft zu integrieren, ohne dass dieses vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Mit der beitragsfreien Krippe entlasten wir heute die Osnabrücker Familien. Eine große Erleichterung für viele Osnabrücker. Durch die Entlastung wird auch der Blick auf Altersarmut besonders bei Frauen adressiert. Frauen können früher in den Beruf zurückkehren, was sowohl die gegenwärtige finanzielle Situation als auch die spätere Rentenabsicherung stärkt. Gleichzeitig profitieren Fachkräfte wie Erzieherinnen, Fachangestellte, Handwerker und Pflegekräfte, die das gesellschaftliche Rückgrat Osnabrücks bilden. Der gebührenfreie Zugang zur Kinderbetreuung wird durch diese Maßnahme erleichtert, was jungen Familien ganz neue Perspektiven eröffnet. Gleichzeitig stärkt die Entlastung den Wirtschaftsstandort Osnabrück. Denn familienfreundliche Kinderbetreuung ist wichtig, um neue Fachkräfte nach Osnabrück zu holen. Verfügbarkeit, Qualität und Beitragsfreiheit gelten als zentrale Standortfaktoren, in denen Osnabrück künftig ein Alleinstellungsmerkmal hat. Bei der Familienpolitik zu sparen, ist grundsätzlich falsch. Und die Kosten für die beitragsfreie Krippe sind hoch. Ja, 6,8 Millionen. Aber wir können sie mit einer Gegenfinanzierung kompensieren. Übrigens, da wollte ich noch mal eben die CDU fragen. Wie sieht es eigentlich mit Ihrer Gegenfinanzierung für die 3 Millionen Euro für die Eigenheimförderung aus? Da habe ich noch nichts von Ihnen gehört. Den Löwenanteil der Gegenfinanzierung trägt das Land Niedersachsen. Der Landtag hat am 18.11.25 das niedersächsische Kommunalfördergesetz beschlossen. Darf ich ausreden, Frau Oberbürgermeisterin? Vielen Dank. Mit dem eine vereinfachte Bereitstellung und Ausführung von Fördermitteln an kommunalen Fördermittelempfängern ermöglicht wird. Auf Grundlage dieses Gesetzes hat die Landesregierung beschlossen, zunächst jährlich 250 Millionen Euro für das Kita-Personal und die Erhöhung der Sachkostenpauschale der Kita-Träger zur Verfügung zu stellen. Das Kultusministerium erarbeitet zurzeit auf Grundlage des niedersächsischen Kommunalfördergesetzes eine Verordnung, auf deren Grundlage die Kita-Träger dann höhere Personal- und Sachkostenzuweisungen enthalten können. Sie können ja nachher auch noch mal mit Herrn Henning als Landtagsabgeordneter diskutieren. Die nach Auskunft des Kultusministeriums auf die Stadt Osnabrück als kommunaler Kita-Träger entfallenen Mehrmittel für Personal und Sachkosten betragen jährlich rund 5,5 Millionen Euro.
Die Zeit ist um, Frau Labodotsch.
Die Mittel sind dynamisch und steigen. Ganz kurz, meine Damen und Herren, 1 Million Verpackungssteuer und 5,5 Millionen höhere Landeszuweisung macht in Summe 6,5 Millionen. Es fehlen uns also noch 300.000 pro Jahr. Die letzten 300.000 Euro erwarten wir aus den verbesserten Rahmenbedingungen, wenn sich die Frauenerwerbsquote aufgrund der beitragsfreien Krippe erhöht. Eine beitragsfreie Bildung von Anfang an ist ein wichtiger, richtiger Schritt. Lassen Sie uns hier heute gemeinsam für die Zukunft, für unsere Kinder und für die Familien aus Osnabrück stimmen. Vielen Dank.
Ich möchte als Nächstes bitte aufrufen, Frau Emektasch.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Pötter, ich möchte in meiner begrenzten Zeit einmal den Blick auf den 23.06.2025 lenken. Ein Mann tötet seine 43-jährige Ex-Partnerin Dilek in der Öffentlichkeit mit 2 Schüssen. Dilek stirbt sofort, tot auf der Straße in Osnabrück. Am 25.11. besuchte ich im Zuge des Tages gegen Gewalt an Frauen eine Demonstration hier in Osnabrück. In 2 Reden wurden wir, der Rat und auch die Verwaltung, konkret kritisiert. Laut Verwaltung wurde das Votum abgegeben, dass man dem Antrag des Frauenhauses so nicht zustimmen könne. Der Bedarf sei nicht da für 2 weitere Stellen. Ich frage mich, wie viele Frauen noch sterben müssen, bis wir den Bedarf sehen. Wieso müssen wir uns jährlich um mickrige Beträge streiten, während gleichzeitig hohe Summen für den VfL oder für eine private medizinische Hochschule bereitgestellt werden? Liebe Familie von Dilek, liebe Demonstrierende, an uns wird es nicht scheitern, dem autonomen Frauenhaus die Unterstützung zu geben, die notwendig ist. Wenn Frauen in unserer Stadt Schutz suchen, dürfen wir ihnen nicht mit Statistiken oder formalen Verwaltungsdenken antworten. Wir müssen handeln. Gewalt gegen Frauen ist kein Randthema, kein Sonderfall, kein Projekt, das man einmal jährlich verhandelt. Es ist einer der dringlichsten sozialpolitischen Aufgaben unserer Stadt. Wir stehen in der Verantwortung gegenüber Dilek, gegenüber allen Betroffenen und gegenüber denen, die heute noch schweigen, weil sie Angst haben. Diese Verantwortung werden wir nicht weiter aufschieben. Wir müssen die Strukturen stärken, die Leben retten. Und dazu gehört das autonome Frauenhaus ohne jede Einschränkung.
Dann habe ich jetzt als nächstes Herrn Bracke. Ja, ich gehe davon aus, du hast schon fertig gehabt, als du unterwegs warst.
Ja, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, ich dachte, ich könnte hier noch so ein bisschen die Stimmung der Debatte in live aufnehmen, weil ich bislang leider nur im Ticker verfolgen konnte, was hier so die Themen waren. Ich habe schon einiges Schönes auch gelesen. Ich weiß natürlich immer nicht, ob das wörtlich so gefallen ist. Deswegen will ich darauf jetzt im Detail gar nicht eingehen. Ich habe mal überlegt, was mein Gefühl zu diesem Haushalt ist, und es ist bedauerlicherweise Erleichterung. Das kann man gar nicht so genau verstehen, wenn man auf 230 Millionen Defizit in 2 Jahren schaut, wieso ist man dann erleichtert? Und bedauerlicherweise, ich erwarte eine zweite Erleichterung, nämlich jedes Jahr die Genehmigung des Haushalts im Frühjahr. Das sind zwei Gefühle, die sollte man eigentlich nicht haben, wenn man sich demokratisch engagiert. Erleichterung kann doch nicht das sein, worauf wir aus sind, sondern wir wollen ja aktiv gestalten und immer nur unter den Sorgen und den Nöten dieses Defizits, was schlimm, aber eben nicht hausgemacht ist, das hat, glaube ich, keine Zukunft. Selbst wenn wir alle freiwilligen Leistungen vollends einstellen würden, würde das unser Defizit nicht ausgleichen. Hier ist vor allem der Bund in der Pflicht, dass der Bundeskanzler auf der letzten MPK dazu kein valides Angebot vorgelegt hat, ist leider ein Armutszeugnis. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will diesen Beitrag auch nutzen, überraschenderweise, um was zur Kultur in dieser Stadt zu sagen. Aus kulturpolitischer Sicht hat der Haushalt Licht und Schatten, und das ist in Anbetracht der Finanzlage eher eine gute Nachricht. Ich habe in der ersten Haushaltsperiode, das ist jetzt auch unsere letzte Haushaltsdebatte in diesem Rat, in der ersten gesagt, der Rat steht trotz schwieriger Haushaltslage zur Kultur. Und ich bin froh und auch ein bisschen stolz, das auch in meiner letzten wieder so deutlich sagen zu können. Der Rat hat klar und von Beginn an die Botschaft an die Verwaltung ausgesandt, dass die Kultur sich auch immer Einspardruck stellen muss, aber dass hier keine Kahlschläge vorgenommen werden dürfen. Und wer sich die Konsolidierungsliste ansieht, der sieht, hier hat die Verwaltung verstanden. Eine Anmerkung vielleicht noch, Mehrjahresverträge sind ein Beitrag zur Entbürokratisierung.
So ist das.
Dafür braucht es aber nicht nur eine Verwaltung, die versteht, sondern eben auch die entsprechenden Mehrheiten im Rat. Das werden wir nachher dann bei den Abstimmungen zu den Mehrbedarfslisten auch sehen. Froh bin ich übrigens, dass zum ersten Mal nicht die Kulturnacht auf der Konsolidierungsliste, zumindest nicht ihr Absage aufgetaucht ist. Insofern, hier ist sicherlich Lernfähigkeit auf allen Seiten zu sehen. Eigentlich sollte der Anteil des Kulturbereichs am Haushalt gleich bleiben. Allerdings ist der Haushalt in den letzten 5 Jahren von 630 auf 950 Millionen angestiegen. Das ist eine Steigerung um 50%. Da konnten wir kulturpolitisch nicht mithalten. Das steht auf der Negativseite. Ich möchte mich zum Schluss meines Beitrags nochmal bei den Kolleginnen bedanken, die an den interfraktionellen Gesprächen teilgenommen haben. Ich möchte mich beim Kollegen Kaulbach bedanken, der das wirklich sehr gewissenhaft geleitet hat. Und ich muss auch sagen, wir haben auch in der Sache immer wieder wirklich gute Kompromisse gemacht. Also Demokratie hat schon seinen Sinn. Und ich habe auch gehört, dass schon erwähnt wurde, das ist vielleicht nicht überraschend, dass es auch Herrn Henslers letzter Doppelhaushalt ist. Und ja, mir ist bekannt, es gibt nur eine Verwaltungsmeinung. Und deswegen ist mir die Meinung von Herrn Hensler selbstverständlich völlig unbekannt. Also von Herrn Hensler persönlich. Ich mutmaße also nur, wenn ich sage, dass sich unsere Meinungen in den letzten Jahren nicht immer gedeckt haben. Ich bin mir aber sehr sicher, dass Ihre knurrig-konstruktive Art den Gesprächen in Zukunft fehlen wird. Mehr als diese Gespräche Ihnen fehlen werden. ich bedanke mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit und insgesamt für die faire und gute Gesprächsatmosphäre auch in diesen Haushaltsberatungen. Vielen Dank.
Frau Meier zu Strom, bitte.
Sehr geehrter Ratsvorsitzender, Oberbürgermeisterin ist nicht da, meine Damen und Herren. Gerade viel Stichwort Bürokratieabbau. Und dann ist mir auch eingefallen, eine Gegenfinanzierung für 3 Millionen Eigentumsförderung, die vorhin Frau Lampert-Schott schon sagte. Wenn alle Steuern, die ja nur das Geld unseren Bürgern aus der Tasche ziehen, abgeschafft würden, die Beherbergungssteuer, die Verpackungssteuer, die Baumschutzsatzung, die Sommerstraßen, alles, was Sie heute beschließen, diese Mehrkosten und der bürokratische Aufwand, den die Verwaltung damit treiben muss, Sie glauben gar nicht, wie schnell wir die 3 Millionen im Sack hätten. Aber ich wollte noch ein anderes Thema ansprechen, auch das wurde heute schon gesagt. Und zwar, wie fördern wir sinnvolle Stadtentwicklung, wie fördern wir Wohnungsbau, auch, wie hier jemand sagte, für Normalverdienende. Bei der WIO sind wir uns klar, ist schon alles so gesagt worden, sind wir auf gutem Wege. Aber wir sind nicht auf gutem Wege für Normalverdiener hier in unserer Stadt. Wir haben zwar das große Baugebiet, Lockviertel, aber auch Innenstadtentwicklung alleine kann es nicht richten. Und dann komme ich mal zum Bürokratieabbau des Weiteren. Ich habe es schon mal angekündigt und es ärgert mich maßlos. Diese Sitzung hat heute schon wieder über 3.500 Seiten. Wenn das so weitergeht mit den Beschlüssen, die wir hier nur für Lex Osnabrück fassen, sind wir in ein paar Jahren wahrscheinlich bei 10.000 Seiten für einen Haushalt. Und das Gleiche gilt auch bei uns in Stadt Osnabrück bei der Förderung von Eigenheimen. Wir haben hier so viel zusätzliche lokale Auflagen, die nicht erforderlich sind, die gehören abgeschafft. Das nennt man Bürokratieabbau. Ich gucke mir nur die Gestaltung an, die wir bis ins Detail regeln, Dachform und wie alles auszusehen hat. Nein, wir müssen flexibler werden. Wir brauchen Parzellengrößen. Wir müssen dringend es abschaffen, dass junge Leute hier noch bauen können auf städtischen Grundstücken, wenn es auf Erbpachtbasis ist. Das gehört abgeschafft, passt nicht in die Zeit und fördert keine jungen Leute. Wir sind in Osnabrück, in aller Munde in ganz Deutschland, dass hier wir so viele Start-up-Gründungen haben. Auch das wurde heute schon gesagt. Wir müssen alles dran setzen, um diese Leute hier bei uns zu halten. Es ist hocherfreulich, dass wir eine medizinische Hochschule haben. Es ist hocherfreulich, wie sich die Gründer hier in Osnabrück im Grunde genommen etablieren. Aber wo sind die Maßnahmen, dass wir sagen, wir brauchen Baugebiete? Und das alleine kann nicht nur eine Innenstadtentwicklung, für die ja nun extra eine Planstelle geschaffen wird, wie man ja dem Stellenplan entnehmen kann, dass wir alles dran setzen, im Grunde genommen, dass nur Innenstadtentwicklung diese Leute hält. Wir müssen Erbpacht abbauen, es wurde vorhin schon gesagt, wir müssen dringend die Vergaberichtlinien insgesamt überarbeiten. Das war öffentlich, erinnerst du in Eversburg an den Friedhof, wo wir überhaupt keine Grundstücke losgeworden sind und die Verwaltung selber gesagt haben, es müssen sämtliche Regelungen überarbeitet werden. Und da hoffe ich, dass wir irgendwann einfache Antragswege haben, transparente Informationen, stärkere Unterstützung für junge Familien und auch für alte Menschen. Für Senioren und Senioren bieten wir hier in Osnabrück wenig bis gar nichts. Also ich appelliere nochmal an die Mehrheitsgruppe, dass wir zukünftig erheblich besser auf diese Gebiete arbeiten. Jetzt gerade, wo im Grunde genommen der Bund einen sogenannten Turbobau vorgegeben hat. Das hatten wir im letzten Stadtentwicklungsausschuss.
Frau Meier, darf ich Sie bitten, zum Schluss zu kommen?
Ich wollte nur sagen, hier nicht nur große Reden schwingen, denn Reden müssen auch Taten folgen. Und da hoffe ich darauf sehr, dass wir das in den nächsten Monaten auf den Weg bringen. Dankeschön.
Vielen Dank. Mit Ihrer Erlaubnis habe ich den Ratsvorsitzenden einmal nach draußen entlassen für eine kleine Pause, weil wir ja noch einen Mammutabend vor uns haben. Ich darf jetzt als nächsten Redner Herrn Spreen aufrufen.
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Ratskolleginnen. Als Mitglied des Personalausschusses möchte ich zu Beginn den Mitarbeitenden unserer Verwaltung ein großes Dankeschön aussprechen. Die Haushaltsberatungen sind jedes Jahr anspruchsvoll und ohne ihr Engagement, ihre Fachlichkeit und ihre Geduld wäre dieser Haushalt nicht möglich. Auf ihnen ruht am Ende die Last der Umsetzung und der Kritik. Wir setzen in diesem Jahr ein deutliches sportpolitisches Signal. Ich freue mich besonders, dass wir auf unsere Initiative hin eine zusätzliche Personalstelle in der Sportverwaltung schaffen. Sie ist zentral, um die Sportentwicklungsplanung mit der notwendigen Schlagkraft umzusetzen und die Verwaltung spürbar zu entlasten. Wir geben das Signal, dass wir nicht nur ein Konzept in Auftrag geben, sondern wir wollen, dass alle Bürgerinnen von der Entwicklungsplanung zeitnah profitieren. Erste Mittel stehen dafür nun bereit, damit es nicht bei Konzepten bleibt, sondern zeitnah praktische Schritte folgen. Genauso klar investieren wir in den Breitensport. Unter anderem mit neuen Kunstrasenplätzen in Sutthausen, Foxtrupp oder am Zuschlag. Und ganz nebenbei, liebe FDP, stärken wir damit nicht nur die hervorragende Jugendarbeit der angesprochenen Vereine, sondern sorgen für eine Entlastung in der gesamten Stadt, was die Verfügbarkeit von Kunstrasenplätzen angeht. Hinzu kommen die Funktionsgebäude am Schölerberg, am Zuschlag, die Hallenprojekte unter anderem am Westerberg und in Hellern. Das sind Projekte, die nicht nur auf Listen stehen, sondern das Leben unserer Vereine und Schulen verbessern. Genau dort wirkt jeder Euro. Und wir gehen einen Schritt weiter. Wir werden alle Sporthallen der Priorität 1 planerisch angehen und haben dafür die notwendigen Mittel eingestellt. Das ist ein verbindliches Versprechen an die Vereine und Schulen in dieser Stadt. Wir lassen die Prioritätenlisten nicht verstauben, wir arbeiten sie ab. Wir investieren nicht nur in Großprojekte wie die Bremer Brücke, sondern wir unterstützen die Menschen bei ihrem alltäglichen ehrenamtlichen Engagement. Dieser Haushalt zeigt erneut, wir investieren in die Vereine, die Woche für Woche unsere Stadt bewegen und die einen wichtigen Teil unserer demokratischen Gesellschaft tragen. Vielen Dank.
Ja, erlauben Sie mir eine Bemerkung. Was lange währt, wird endlich gut. Vielen Dank für Ihren Redebeitrag, Herr Spreen. Als nächstes hat Frau Strangmann das Wort.
Frau Vorsitzende, Frau Oberbürgermeisterin, Kolleginnen und Kollegen. Immer wieder und auch jetzt diskutiert Deutschland darüber, dass unsere Schulen vielerorts vernachlässigt werden. Doch eins möchte ich ganz klar sagen, nicht in unserer Stadt. Wir investieren und wir tun es mit Überzeugung. Wir wollen die Zukunftsfähigkeit unserer Schulen und Bildungseinrichtungen sichern. Dazu gehört ein breites, sorgfältig geplantes Modernisierungs- und Ausbauprogramm für alle Schulen, das wir Schritt für Schritt umsetzen. Ein aktuelles Beispiel ist die Weiterentwicklung unserer Oberschulen. Vor kurzem haben wir die Grundsteinlegung der neuen Friedensschule gefeiert, einer Schule mit einem herausragenden pädagogischen Konzept, das weit über unsere Stadt hinaus Anerkennung findet. Die Fortschritte bei den anderen drei Oberschulen begleiten wir genauso engagiert, stellen für die nächsten 2 Jahre insgesamt knapp 5 Millionen alleine nur für deren Ausstattung zur Verfügung. Aber auch beim Ganztag an unseren Grundschulen tut sich viel. Aus dem Gesamtsanierungsfahrplan nenne ich beispielhaft die Elisabeth-Siegel- und die Heiligen-Weg-Schule. Hier schreitet der Rohbau sichtbar voran. Die Heinrich-Schüren-Schule wird komplett neu geplant, modern, funktional und für die Anforderungen der kommenden Jahrzehnte ausgerichtet. Aber unsere Fraktion denkt nicht nur in einzelnen Projekten. Unser Anspruch ist ein ganzheitlicher Entwicklungsplan für unsere Grundschulen in unserer Stadt. Nach der umfassenden Datenauswertung mit Prognosen, Kapazitäten und Raumbedarfen wollen wir den Prozess um qualitative Aspekte erweitern. Dabei geht es um zentrale Zukunftsthemen: Qualität im Ganztag, den Übergang von der Kita in die Grundschule, den Umgang mit Heterogenität und Inklusion und individuelle Förderung. Kurz, eine integrierte Betrachtung von Jugendhilfe und Bildung. Denn gute Bildung entsteht nur, wenn alle Ebenen zusammenarbeiten. Ein weiterer Meilenstein ist der geplante Förderschulcampus für Kinder mit Beeinträchtigungen. Wir investieren dafür viele Millionen Euro und das tun wir sehr bewusst. Denn dieser Campus wird ein Ort der Teilhabe, der Modernität und ein Ort der Menschlichkeit. Und auch an den Alltag der Schulen denken wir. Mit der laufenden Wirtschaftlichkeitsberechnung für Zentralküchen wollen wir einen weiteren Aspekt für verlässliche, qualitativ gute und zugleich wirtschaftliche Mittagsverpflegung erreichen. Denn gutes Lernen braucht auch gute Rahmenbedingungen. Dazu gehört eine gesunde, warme Mahlzeit. Wir investieren heute, damit unsere Kinder morgen alle Chancen haben.
Frau Strangmann, Sie bitte.
Ein letzter Satz. Bildung ist keine Ausgabe. Bildung ist die beste Zukunftssicherung, die wir uns als Stadt Osnabrück leisten können.
Frau Schiller.
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich würde jetzt ganz gerne einmal den Beitrag von dem lieben Kollegen Herrn Spreen ergänzen, denn auch ich habe ein bisschen was zum Sport zu sagen. Wie schon richtig erwähnt, wird im nächsten Jahr der Sportentwicklungsplan abgeschlossen und wir als CDU haben dafür gesorgt, dass eben die entsprechenden Mittel zur Verfügung stehen, dass, wenn er da ist, dann auch umgesetzt werden kann. Dafür hat die SPD, das müssen wir zugeben, natürlich auch die Stelle bereitgestellt, denn wir brauchen beides, wir brauchen Personal und das Geld dafür, auch die Maßnahmen dann durchzuführen. Des Weiteren haben wir aber auch dafür gesorgt, dass die Schwimm-AGs weiterhin mit 20.000 Euro jährlich gefördert werden. Denn das ist auch ein wichtiges Projekt dafür, dass die Schülerinnen und Schüler, die im Schwimmunterricht nicht mitkommen, entsprechend die Möglichkeit haben, gefördert zu werden, damit auch sie die Schwimmfähigkeit erreichen. Und außerdem haben wir uns noch stark gemacht und insgesamt für die nächsten Jahre, für die nächsten beiden Jahre 750.000 Euro in den Haushalt eingestellt für die alternativen Sportstätten. Denn nicht jeder macht gerne Sport im Verein und immer mehr Menschen nutzen auch die Basketballplätze, Bolzplätze und Calisthenics-Anlagen und auch die anderen Angebote, die wir im öffentlichen Raum bereithalten. Und das Geld soll für die Sanierung und die Aufwertung solcher Anlagen gebraucht werden. Ja. Und endlich werden wir auch über die KIP-3-Mittel entscheiden. Wenn es nach uns gegangen wäre, hätten wir das schon vorher machen können. Und da 4 der 5 vorgeschlagenen Projekte der Verwaltung umgesetzt werden, muss ich sagen, hat die Verwaltung da doch ganz gut gearbeitet. Ne? Es ist jetzt so, dass sich, wie schon erwähnt, Foxtrupp und Sutthausen über die dringend benötigten Kunstrasenplätze freuen können, dass die Schule in Hellern eine neue Turnhalle bekommt oder Sporthalle bekommt, von der auch die Vereine im Nachmittagsbereich und im Abendbereich profitieren können. Und natürlich der Zuschlag, wo gleich 3 Vereine profitieren, die auch insgesamt eine bedeutsame Arbeit im Bereich des Integrationssportes leisten. Und last but not least kann man also sagen, insgesamt werden wir rund 14 Millionen Euro zusätzlich zu den ohnehin im Haushalt eingestellten Geldern für diesen Bereich investieren. Und ich denke, das ist doch eine ganz schöne Sache. Vielen Dank.
Jetzt Frau Moormann, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren. Der Beschluss über einen Haushalt ist immer das Abwägen über Einsparungen und Ausgaben. Das klang bereits bei vielen Reden des heutigen Abends an. Ein Beschluss über den Haushalt lässt allerdings auch darauf Rückschlüsse zu, welche Schwerpunkte Politik und Verwaltung für die kommenden Monate und im Falle des Doppelhauses sogar Jahre setzen. Ja, und ob angesichts des Gesamtvolumens die enthaltenen Mehrausgaben, ich spreche hier von autonomem Frauenhaus, von weniger als 350.000 Euro über 2 Jahre und somit der Schutz von Frauen vor Gewalt ein Schwerpunkt der Osnabrücker Kommunalpolitik darstellt, mag jede und jeder selbst entscheiden. Bundesweit wird immer noch fast jede 5. Frau abgewiesen. Angesichts der Abweisung von mehr als 300 Frauen und Kindern in 2024, die Zuflucht vor häuslicher Gewalt suchten, sind diese Mehrausgaben ein notwendiger Schritt. Der Rat der Stadt Osnabrück zeigt damit, dass wir Frauen nicht nur mit warmen Worten in Resolution, sondern auch praktisch besser schützen wollen. Wenn wir das alles ernst meinen, müssen wir uns allerdings neben den rein monetären Herausforderungen auch den tatsächlichen Herausforderungen stellen. Nachfolgend seien lediglich einige wenige genannt.
Wie können wir Lösungen für geflüchtete Frauen finden, die aufgrund einer Wohnsitzauflage an der Inanspruchnahme von unbürokratischen Hilfen gehindert sind? Gibt es ausreichend Kapazitäten für Frauen, die besondere Bedarfe haben, zum Beispiel barrierefreie Zugangsmöglichkeiten? Können wir bürokratische Hürden für Betroffene weiter reduzieren? Und letztlich müssen wir als Gesellschaft beantworten, warum immerhin 14% aller Schutzsuchenden nach der Zeit in Frauenhäusern ohne jede Veränderung der Gefahrenlage in ihre alte Wohnsituation zurückkehren. Dank gilt bereits jetzt all denen, die sich für den Schutz von Gewaltbetroffenen einsetzen, insbesondere natürlich den Mitarbeitern des Frauenhauses oder jenen, die sich privat engagieren und unterstützen. Dankeschön.
Herr Haskamp, bitte.
Herr Ratsvorsitzende, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren, ich möchte noch etwas zum Kompetenzthema der SPD sagen, nämlich zur Wirtschaft. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist besorgniserregend und Osnabrück bildet da leider keine Ausnahme. Während die IHK Osnabrück-Emsland, Grafschaft, Bentheim feststellt, dass die regionale Wirtschaft anhaltend unter Druck steht, erleben wir heute eine deutliche Zunahme von Insolvenzen. Die Ausfallquote der Unternehmen ist gestiegen. Die Industrieumsätze sind 2024 um fast 5% zurückgegangen. Deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt. Und wenn wir auf das VW-Werk im Fledder blicken mit 2300 Mitarbeitern, dessen Zukunft weiterhin völlig unklar ist, wird die Dramatik dieser Entwicklung überdeutlich. Die Unternehmen leiden unter schwacher Binnennachfrage und strukturellen Problemen, hohe Energie-, Rohstoffkosten, Arbeitskräftemangel und vor allem und immer mehr bürokratischen Belastungen. Und was macht die Mehrheitsgruppe aus Grünen, SPD und Volt? Sie zeigt wenig Weitsicht, wenn es um wirtschaftliche Unterstützung geht. Ein Beispiel: Nach jahrelanger Planung, ich glaube, Sie wissen schon, was kommt, wurde die Ansiedlung des Globus-Baumarktes verhindert. Eine Investition von 20 Millionen Euro. Und das haben Sie sicherlich verfolgt. Jetzt schließt Hellweg und am Ende bleibt in Osnabrück noch ein einziger Baumarkt Hornbach. Das ist das Gegenteil von Wirtschaftsförderung. Das ist Vertrauensverlust gegenüber den Investoren. Statt die Wirtschaft zu entlasten, werden neue Steuern eingeführt. Heute schon des Öfteren gehört. Die Beherbergungssteuer von 3,5% seit Oktober diesen Jahres gegen die Empfehlung unserer eigenen Wirtschaftsförderung, die vor erheblichen Nachteilen für den Wirtschaftsstandort warnt. Und die Verpackungssteuer wird geprüft, obwohl 81% der betroffenen Unternehmen in einer IHK-Umfrage dagegen sind. 85% befürchten mehr Bürokratie, 85% einen höheren Erklärungsaufwand gegenüber den Kunden. Ist das der richtige Weg, meine Damen und Herren? Hinzu kommt ein Bürokratie-Tsunami, die auf die Unternehmen hereinbricht. Verfahren werden gefühlt x-mal geprüft, Genehmigungen dauern eine Ewigkeit und keiner traut sich wirklich zu entbürokratisieren. Ja, auch der Bund und Land Niedersachsen sind hier in der Pflicht. Wir werden mit Pflichtaufgaben überschüttet, die neue Bürokratie schaffen. Vielfach beschreiten Kommunen zudem noch Sonderwege statt Bundes- und Landesvorgaben, haben wir gerade auch gehört, 1:1 umzusetzen, wodurch ein weiterer Flickenteppich etwa im Bereich der Bauvorschriften entsteht. Wo soll das enden? Unser Haushalt ist in einem desolaten Zustand. Bis 2030 drohen Schulden von mehr als 1 Milliarde Euro. Der Großteil unserer Einnahmen stammt aus der Gewerbesteuer, also von unseren ortsansässigen Unternehmen. Genau diese Unternehmen sollten wir unterstützen und fördern und nicht immer neuen Steuern und zunehmenden Bürokratie belasten. Wir als UWG, FDP fordern daher Wirtschaftsfreundlichkeit statt Ideologie, Bürokratieabbau statt neue Hürden, Verlässlichkeit für Investoren statt Planungschaos. Nur so können wir Arbeitsplätze sichern und unsere Stadt zukunftsfähiger machen und ihre Ausweitung der freiwilligen Leistung natürlich auch finanzieren. Dankeschön.
Als nächstes hätte ich Frau Jakobsen.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Unsere Gesellschaft befindet sich in einem spürbaren Wandel und nicht unbedingt in eine Richtung, die uns zuversichtlich stimmt. Die gesellschaftliche Kälte wächst, die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich weiter. Einkommensarme Menschen haben in den vergangenen Jahren an Kaufkraft verloren. Das ist im aktuellen Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung nachzulesen. Aber für uns Sozialpolitikerinnen bleibt das nicht abstrakt, liebe Kolleginnen und Kollegen, sondern ist tägliche Realität auch in Osnabrück. Immer mehr Menschen geraten in finanzielle Not, weil Einkommen und Sozialleistungen nicht mit den steigenden Lebenshaltungskosten und insbesondere den Mieten Schritt halten. Die Wohnungsnot verschärft sich Und gleichzeitig sehen wir einen deutlichen Anstieg seelischer Erkrankungen und Suchterkrankungen, Ausdruck einer Gesellschaft, in der Sorgen und Perspektivlosigkeit für viele überhand nehmen. Die Gewalt neben Frauen nimmt zu, aber es fehlen Plätze in Frauenhäusern, um Femizide zu verhindern, um Leben zu retten. Viele Menschen fühlen sich abgehängt, nicht gesehen, nicht gehört, nicht mitgenommen. Dieses Gefühl gefährdet den sozialen Zusammenhalt, der unsere Kommune stark macht. Gleichzeitig erleben wir eine finanzpolitische Schieflage. Denn auch wenn die Bundesregierung erhebliche Schulden macht, bleiben den Kommunen, da wo auch konkret die Daseinsfürsorge geleistet wird, strukturell unterfinanziert. Aber eine der guten Botschaften heute ist, und Günther Sandfort hat sich auch darüber schon gefreut, wir werden im sozialen Bereich nicht kürzen, sondern Strukturen ausbauen, wo die Problemlagen am schärfsten sind. Wir stärken die Arbeitslosen-Selbsthilfe. Denn aufgrund von Scham, bürokratischen Hürden und neuerdings auch aufgrund der Digitalisierung schaffen es manche Menschen nicht, die notwendige Unterstützung zu beantragen und zu erhalten. Und bei der Arbeitslosen-Selbsthilfe erhalten sie besondere Hilfen und die ihnen zustehende Aufmerksamkeit. Ja, und wir finanzieren durchaus und tatsächlich die beiden Stellen im Frauenhaus, Nicole Ermektas, solange bis Bund und Land einspringen in die Finanzierung. Und ich kann Ihnen sagen, Sie stimmen dagegen, weil, wie ich gehört habe, Sie ja dem Haushalt nicht zustimmen. Und wir brauchen auch mehr Plätze im Frauenhaus. Und hier sehen wir Bund und Land in der Pflicht. Mit dem neuen Gewalthilfegesetz müssen Sie den Kommunen mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, damit wir hier vor Ort unsere Frauen und Kinder schützen können.
Frau Jakobsen, kommen Sie zum
genau.
Ende.
Die Drogenszene wächst auch in Osnabrück und wir geben eine passgenaue Antwort auf die Problemlagen der Stadt mit dem Ausbau von Streetwalk und Prävention. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sorgen wir alle dafür, dass Osnabrück eine soziale Stadt bleibt und wir weiterhin eine kluge und nachhaltige Sozialpolitik machen können. Dankeschön.